Tag, liebe VfL-Fans. Ihr hört es, ihr seht es richtig, der Mein VfL-Podcast, der offizielle Podcast des VfL Bochum 1848 ist wieder da. Wir haben ein paar Jahre Pause gemacht, warum weiß ich gar nicht mehr. Manchmal braucht es auch einfach Zeit.
Ja? Erste Liga war herausfordernd.
Ganz genau. Ich bin jedenfalls sehr glücklich darüber, dass mein geschätzter Kollege Jan Abend immer noch neben mir sitzt.
Vielen Dank, Daniel.
Immer noch frisch wie eh und je, vielleicht ein paar graue Haare mehr dazu bekommen. Musst du uns jetzt gleich sagen, ob das an der Zeit lag oder vielleicht doch an deinem Arbeitgeber?
Wahrscheinlich eher am Letzteren, aber auch egal. Daniel Zendrowski, der andere Partner hier am Mikrofon. Herzlich willkommen auch dir. Ich freue mich auch sehr, dass wir zurück sind. Hat ein bisschen gedauert, aber dafür umso mehr Bock auf das Comeback.
Ganz genau. Du sagst es schon, diese Folge steht ganz unter dem Motto Comeback. Und das hat gleich mehrere Gründe. Natürlich, weil der Podcast wieder da ist. Aber das hängt natürlich auch mit unserem Gesprächsgast heute zusammen. Ja, wir haben ungefähr 4 Jahre für das Podcast Comeback benötigt. Der Mann, der heute hier bei uns sitzt, der brauchte nur ungefähr 1 Jahr für sein VfL Comeback. Er ist wieder da. Hallo, Andreas Lute.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du hier bist. Jetzt müssen wir noch klären. Andi, Herr Lute oder Chef?
Gerne Andi, wie ihr es auch gewohnt seid.
Also, sehr gut, dankeschön.
Das ist einfach. Eine Sorge weniger.
Ja. Wir dachten schon, wir müssen jetzt hier die ganze Zeit siezen, aber nein. Ich würde sagen, wir starten direkt schnell rein. Das Konzept bleibt eigentlich kurz noch dazu ähnlich, wie es früher gewohnt war. Wir peilen ungefähr eine Halbzeit an. Wenn es mal ein bisschen Nachspielzeit gibt, dann ist das so. Und wenn der Schiri ein bisschen früher abpfeift, dann, mein Gott, ist das auch so.
Gab es aber, auch schon diese Fälle, ganz genau.
Ja, genau. Früher war alles möglich. Wir starten mit folgender Kategorie.
Ja, sag mal schnell.
Sag mal schnell. Und Andi, wir fragen dich erstmal, was ist deine liebste Rückennummer, die 1 oder die 26?
Ich muss ehrlicherweise sagen, es war mal die 1, aber jetzt ist es die 16, hat mit der Relegation in Düsseldorf zu tun.
Hätten wir uns irgendwie auch denken können.
Sehr schön, die stand gar nicht dabei, aber gut, nehmen wir doch. Bitte diesen Satz vollenden. Elfmeterschießen ist?
Die Chance für einen Torhüter zum Helden zu werden.
Sehr schön. Wo lebt es sich besser, in Berlin oder in Augsburg?
Kommt etwas auf die Lebenssituation an. Als Single gerne in Berlin, mit Familie in Augsburg.
In welcher Stadt gibt es die beste Currywurst?
Bochum.
Frühaufsteher oder Langschläfer?
Eindeutig Frühaufsteher.
Dein schönstes VfL-Torwart-Trikot hatte welche Farbe?
Hellblau.
Was ist emotionaler, der Klassenerhalt auf den letzten Drücker oder doch die Quali für Europa?
Da kann ich jetzt nicht anders als die Relegation im letzten Jahr zu nennen. Für mich vom Karriere-Highlight war es dann nochmal der perfekte Abschluss, aber Europa ist schon was Besonderes. Aber ja, die Relegation steht über allem.
Bitte diesen Satz vollenden. Mein erster Stadionbesuch war?
VfL Bochum, MSV Duisburg. Ich circa 5 oder 6 Jahre alt auf dieser Tribüne. Tristes 0-0 oder 1-1. Genau kann ich es nicht mehr sagen.
Hauptsache es war hier. Das ist
es war hier, ja.
Top-Antwort, wunderbar. Ja, dann sind wir doch mit der lockeren Einführungsrunde quasi durch. Jetzt wollen wir mal ein bisschen in die Thematik gehen, denn wir haben dich ja nicht umsonst hier sitzen. Gerade schon gesagt, du bist wieder da. Und zwar jetzt in Funktion, nicht mehr als Spieler, sondern beziehungsweise als Torwart, sondern in Funktion. Das Thema JV. Außerordentliche Mitgliederversammlung hat natürlich so die letzten Monate und Wochen überstrahlt. Jetzt seid ihr gewählt. Herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle.
Vielen Dank. Mir auch. Danke auch für das Vertrauen der gesamten Mitgliedschaft.
Am vergangenen Montag gab es da die konstituierende Sitzung. Und ich schaue mal in die Ergebnisse rein, nicht, dass ich jetzt irgendwas Falsches sage. Andreas Lute ist jetzt Vorstandsvorsitzender. Seine Stellvertreter sind Hans-Peter Phillis und Till Grönemeyer. Hans-Peter Phillis ist Aufsichtsratsvorsitzender der KGAA und sein Stellvertreter ist Andreas Lute. Stimmt alles so, oder?
Das hast du hervorragend zusammengefasst. Du bist zu Recht bei VfL Bochum in dieser Position.
Danke. Copy-Paste, das habe ich hier gelernt.
Die Homepage.
Sehr schön, genau.
Abgeliefert.
Also auch Lob an die Presseabteilung. Da hat wohl alles gestimmt in der Mitteilung. Wunderbar, danke. Ja, wie gesagt, am Montag die Sitzung. Wie lief's? Gib uns mal ein paar Einblicke.
Ja, war natürlich, wir hatten vorher schon Gespräche, aber das war die erste konstituierende Sitzung, in der man natürlich einige Formalien auch abarbeiten muss, ganz normal. Und für viele von uns, da nehme ich jetzt mal Hans-Peter und Jupp Tenhagen raus, die das ja schon jahrelang kennen, wie sowas formal abläuft. Für uns, die jetzt neu in diesem Gremium sind, eine ganz neue Welt. Aber wir haben das als Team hervorragend aufgefangen, so wie es im Teamsport sein soll. Und ich glaube, es haben sich in dieser Sitzung auch alle wohlgeführt, hervorragend geleitet von Ilja Kenzig da, der auch anwesend war. Und letztendlich haben wir unser Programm so durchgebracht, wie wir es wollten. Wir hatten natürlich vorher schon eine Idee, wie sowas aussehen kann im e.V., aber auch in der KGAA und sind mit dem Ergebnis sehr, sehr zufrieden. Und damit können wir in die nächsten 4 Jahre gehen.
Für uns als Laien, wir waren natürlich noch nicht bei so einer Sitzung dabei. Was ist das für ein Zeitraum? Wie lange sitzt man da zusammen?
Durchaus länger. Also ich glaube, ich bin final aus der Geschäftsstelle raus gegen 23 Uhr und gestartet haben wir um 18 Uhr.
Ja, ist ordentlich. Länger als 90 Minuten.
Länger als 90 Minuten, aber es gibt kleine Pausen dazwischen. Es gibt Getränke, also alles nicht so schlimm.
Und man muss nicht so viel rennen wahrscheinlich. Den Namen Ilja Kenzig hast du gerade schon genannt. Dirk Dufner und Dieter Hecking komplettieren dieses Trio, was ich sag mal im sportlichen Alltag unsere Geschicke leitet. Wie ist so der Austausch im Moment mit den dreien? Wahrscheinlich sehr intensiv, aber nimm uns da auch noch mal ein bisschen mit.
Ja, total intensiv. Startend ja schon mit letzten Montag, also der erste Montag nach der Mitgliederversammlung, wo wir uns dann intensiv nochmal mit den Geschäftsführern ausgetauscht haben, um einfach zu erreichen, dass wir den gleichen Wissensstand haben. Denn sind viele neue Mitglieder in diesem Gremium jetzt vertreten, die letzten Monate ja überhaupt nicht mitgemacht haben. Und aus unserer Sicht hat es da Sinn gemacht, einfach mal den gleichen Wissensstand zu bekommen. Und das haben wir quasi 2 Tage nach der Wahl schon erledigt. Damit waren wir einmal auf dem gleichen Stand. Und dann ging es weiter mit den Formalitäten. Also Geschäftsführer gesprochen, Mitarbeitervorstellung haben wir dann gemacht im Rahmen des Mitarbeiterfrühstücks. Und dann ging es fröhlich so weiter. Also ich meine, es ist natürlich gerade eine echte Kampfphase. Und wir sind jeden Tag im Austausch. Es gibt für uns als Gremium jeden Tag irgendein Thema, wo wir helfen müssen und wollen. Und dementsprechend ist es viel, aber macht unheimlich Spaß.
Dieses Trio, was Jan gerade schon angesprochen hat, ich meine klar, Ilja Kenzig sowieso, den kanntest du hier vom VfL natürlich, ist ja klar. Dirk Dufner, Dieter Hecking, wie war vorher da so die Bekanntheit zwischen euch?
Ja, lose aus dem Markt heraus, so für mich als Spieler, waren ja, während ich noch Spieler war, in ganz anderer Rolle. Dementsprechend vorher der Austausch natürlich jetzt nicht so intensiv, aber ich habe jetzt auch lange mit Dieter Hecking als Trainer mal mich ausgetauscht, um eine gemeinsame Basis zu finden. Mit Dirk bin ich im regelmäßigen Austausch, der uns natürlich auch über den aktuellen Transfermarkt so ein bisschen auf dem Laufenden hält und was da so passiert. Und dementsprechend ist es jetzt in den anderthalb Wochen sehr, sehr intensiv gewesen und habe einen tollen Eindruck von den drei Personen und glaube, dass wir da sehr, sehr gut aufgestellt sind.
Mitarbeiterschaft interessiert mich noch. Ich meine, du warst ja, haben wir gerade schon gesagt, vor einem Jahr warst du ja noch selbst Spieler, Torwart hier beim VfL. Also kanntest ja sowieso auch schon viele Gesichter, die du dann bei diesem Mitarbeiterfrühstück gesehen hast. Jetzt in dieser Funktion, wie besonders war das nochmal, jetzt vor den Leuten so zu stehen?
Für mich ändert sich gar nicht viel. Also die Ansprache haben wir ja schon geklärt. Also weder Chef noch Herr Lute, sondern ich bin immer noch Andreas oder Andi. Daran soll sich also erstmal nicht viel ändern. Und meine Verbindung zu den Menschen hier vor Ort, die wird nur noch intensiver, glaube ich, über mein Amt. Und den Anspruch habe ich auch. Ich habe den Anspruch, dass wir sehr, sehr offen und sehr, sehr ehrlich miteinander kommunizieren. Dass Menschen auf mich zukommen, dass ich aber auch auf die Menschen zukommen kann, wenn ich ein Thema habe. Und ich glaube, das ist ja letztendlich das Ruhrgebiet. Wir sagen das, was wir denken. Und das muss auch so sein. Und das möchte ich in den nächsten 4 Jahren auch so vorleben.
Es gab noch einen anderen Antrittsbesuch und zwar vor dem offiziellen Trainingsstart am Mittwochmorgen. Ihr wart bei der Mannschaft, ich glaube, es waren dann nicht alle aus dem Gremium da, sondern nur Teile, aber nimm uns da auch nochmal kurz mit. Wir haben jetzt heute nicht Mäuschen gespielt, sondern haben da euch und die Mannschaft und das Trainerteam alleine gelassen. Was wurde da noch so besprochen?
Ja, hervorragend. Auch danke, dass ihr uns da den Raum gegeben habt. Letztendlich ging es ja nur darum, vor dem Trainingsstart einmal nochmal uns gemeinsam als Team VfL zusammen einzuschwören für diese Saison. Das Trainerteam hat Worte gefunden, die Geschäftsleitung hat Worte gefunden und wir haben vertreten durch mich einfach nochmal so einen kleinen Ausblick auf die Saison gegeben und uns eingeschworen auf das, was kommt. Denn ich glaube, uns ist allen klar, dass es herausfordernd wird nach dem Abstieg. Und da gemeinsam an diesen Herausforderungen zu arbeiten, ist, glaube ich, jetzt unser Credo. Und das haben wir der Mannschaft nur noch mal ganz kurz mit auf den Weg gegeben, denn lange Ansprachen habe ich auch als Spieler schon nicht wirklich gemocht.
Genau, die Jungs wollten auf jeden Fall auf dem Platz, hat man gesehen. Der Blick in die Zukunft, den du gerade schon so angesprochen hast, ist auf jeden Fall ein sehr gutes Stichwort, Entschuldigung. Um so ein bisschen weiterzugehen in unserer Fragenliste, was sind denn so die ersten Themengebiete, die ihr euch als Team Zukunft, wie ihr euch im Wahlkampf genannt habt, so auf die Fahne geschrieben habt, wo wollt ihr als erstes anlegen?
Ja, letztendlich die Verbindung schaffen zwischen den Fans und dem Club, zwischen uns als Gremium der Geschäftsführung, zwischen uns als Gremium und der Geschäftsstelle, dass man da wieder eine Einigkeit schafft. Denn man muss ja auch betrachten, dass dieser Wahlkampf, der zum ersten Mal oder jetzt zum zweiten Mal eigentlich wirklich ein Wahlkampf war, natürlich auch dazu geführt hat, dass die Stimmen unterschiedlich gegeben wurden am 14.06. Und unser Anspruch war es und ist es immer noch, die Familie des VfL wieder zusammenzuführen. Und das ist für uns jetzt gerade in der Anfangsphase das Wichtigste. Wenngleich ich auch sagen muss, dass natürlich das Tagesgeschäft jetzt schon enorm mit reinspielt. Also Thema Transfers, Transfermarkt, Freigaben und so weiter ist natürlich von Tag 1 auch ein Thema, weil wir vorankommen wollen, weil wir den Kader zusammenstellen müssen und wollen. Und so mischt sich das Ganze. Aber ich glaube, gemeinsam wieder in eine Richtung zu marschieren nach diesem Abstieg, das ist für uns erstmal das Wichtigste. Wir haben einen längerfristigen Plan. Wir haben ja auch 4 Jahre Zeit als gewähltes Gremium. Und da können wir ja später nochmal ein bisschen was drüber sagen. Aber letztendlich ist gerade so diese Zusammenführung der Menschen rund um den VfL Bochum erstmal das Wichtigste. Und zusammen mit der Geschäftsführung, dass wir den Kader zusammenkriegen.
Ja, du hast 2 ganz interessante Sachen angesprochen. Einmal Fans, einmal natürlich Kader. Vielleicht starten wir mal mit den Fans, die du ja auch schon sehr, sehr lange kennst, die VfL-Fangemeinde. Du bist da sehr aktiv auch in Sachen Social Media gewesen und bist das auch immer noch. Also hast auch immer mit deinem Team Zukunft versucht, die Fans ja einzubinden und zu informieren. Ist das ein ganz wichtiger Punkt für euch, der auch die Zukunft betrifft?
Ja, das ist mein grundsätzliches Verständnis von diesem Gremium. Also ich halte nichts davon, dass wir uns in diesen Hinterzimmern verstecken und bei Zigarre irgendwelche Entscheidungen treffen, sondern ich habe eine ganz andere Sicht darauf. Also die Mitglieder haben uns gewählt und wir sind der verlängerte Arm der Mitglieder. Und das ist eben keine Einbahnstraße, sondern das muss auch wieder zurückgespiegelt werden. Und dementsprechend ist es mein Anspruch, einfach soweit es geht und sobald es, solange es keine Interna irgendwie betrifft, da zu informieren, was passiert, welche Themen uns gerade umtreiben. Und das wollen wir in Zukunft weiter ausführen. Ich habe gestern lange mit Fabian Budde gesprochen, der ja so die Brücke bauen soll zwischen Verein und Mitgliedschaft, aber auch Fans. Und da gibt's unheimlich viele Ideen. Wir haben mit ihm jemanden da, der sehr, sehr nah dran ist an unseren Zuschauern, an unseren Fans. Und alleine über ihn als Person haben wir die Möglichkeit, glaube ich, in den nächsten Monaten und Jahren da eine enge Verbindung zu schaffen, die ja ohnehin schon sehr, sehr eng ist. Also man muss sich nur das Mainz-Spiel anschauen, man muss sich das Pauli-Spiel anschauen, dann sieht man ja schon, was da für eine Basis ist. Und da wollen wir alles dafür tun, dass die Basis so bestehen bleibt und vielleicht sogar noch auszubauen ist.
Ich habe persönlich den Eindruck und vielleicht wirst du den bestätigen, dass die Fans wieder deutlich wichtiger geworden sind in letzter Zeit und dass auch Fans ja teilweise selbst Ämter in Vereinen übernehmen. Beispiel Hertha mit Kai Bernstein, der leider verstorben ist, aber der dort quasi der Chef war oder jetzt auch jüngst beim HSV. Ist das ein Trend, der sich so fortsetzen wird? Was meinst du?
Möglich, ja. Also der Trend ist ja eindeutig, würde ich sagen. Und für uns war es deshalb auch eigentlich gar nicht zu diskutieren, dass Fabian Budde nicht auch in beiden Gremien, also EV und KGAA, vertreten ist. Da haben wir die Voraussetzungen ja am Montag dann in der konstituierenden Sitzung auch geschaffen. Und wir sind sehr, sehr froh, dass er mit dabei ist. Ich meine, bei uns ist es satzungsmäßig schon so geregelt, dass wir ihn als Fanvertreter dabei haben. Aber grundsätzlich begrüße ich es erstmal, dass echte Fans in diesen Gremien sitzen. Weil das sind die Menschen, die den Verein leben, die einen langfristigen Plan mit ihrem Club verfolgen. Und das ist für einen Verein, unabhängig jetzt vom VfL, einfach wichtig.
Thema Fans, da bekommen natürlich gerade wir als Abteilung über Social Media sehr viel mit. Da stellen sich im Moment sehr viele die Frage, wie geht's in den nächsten Tagen und Wochen bis zum Saisonstart mit dem VfL weiter? Wir haben jetzt schon echt viele neue Gesichter präsentiert. Es werden sicherlich auch noch welche sich vom Verein verabschieden und dementsprechend auch nochmal neue kommen. In diesem ganzen Themengebiet geht es immer um Geld. Vielleicht kannst du da aus eurer Sicht mal so ein bisschen zumindest Klarheit bringen über das Thema Finanzen, wo auch in der Öffentlichkeit drüber diskutiert wird, wo die Fans sich fragen, wie sieht's da aus, ohne jetzt Zahlen zu nennen, aber vielleicht einmal aus eurer Sicht so ein kleines bisschen Klarheit da reinbringen.
Ja, also ich glaube, die Sorge oder Angst, dass die Kassen leer sind und wir ab sofort überhaupt nichts mehr machen können, die kann man den Fans nehmen. Ja, also so ist es nicht, aber es ist natürlich immer ein Kommen und Gehen. Also das ist eine Einnahmenseite, das ist eine Abgabenseite. Und da ist natürlich klar, dass nach dem Abstieg sich dieser Kader auch verändert. Und du hast auch ganz, ganz viele Spieler, die ihr Glück vielleicht dann nochmal woanders suchen wollen. Und in dieser Dynamik muss man irgendwie klarkommen. Und ich habe ja jetzt in den ersten Tagen den Eindruck, dass sowohl Dirk Duffner als auch Ilja Kent sich das hervorragend im Griff haben. Ich habe mir ein Bild gemacht und weiß eigentlich jetzt schon, dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Man muss aber auch einordnen, dass im heutigen Fußball es unrealistisch ist, am ersten Trainingstag einen kompletten Kader vollendet zu haben. Das war mal, als ich angefangen habe, anders. Das ist heutzutage einfach ein anderes Bild, was sich da bietet. Und glaube, dass wir insgesamt als VfL da nicht die Nerven verlieren sollten. Wir haben hervorragende Leute, die gute Arbeit machen. Ich kann es jetzt durch die Internas auch beurteilen und sage, dass wir da in Zukunft einen vernünftigen Kader, glaube ich, zusammen haben werden. Auch wenn ich sage, dass der sich über die nächsten Wochen natürlich auch noch verändern wird. Abgabenseite, aber auch Zugabenseite.
Ja, um beim Thema Finanzen zu bleiben. Wie gesagt, durch den Abstieg, da ist natürlich ein bisschen was an Einnahmepotenzial weggebrochen. Jetzt, wenn man allein ans TV-Geld denkt, wie weit seid ihr da schon mit euren Ideen oder habt da vielleicht schon so einen Fahrplan entwickelt, wie man das alles in Zukunft kompensieren kann?
Ja, genau. Sind eigentlich zwei Bausteine, die wir auch vor der Mitgliederversammlung schon so kommuniziert hatten. Du wirst als VfL Bochum in den nächsten Jahren nicht drumherum kommen, hohe Transfererlöse zu erzielen. Und wir werden unsere gesamte Unternehmensstrategie, Vereinsstrategie darauf ausrichten müssen. Denn wir sind da von unseren Mitbewerbern noch etwas entfernt, würde ich sagen. Da ist noch Spielraum. Und begonnen jetzt mit der Hinzunahme von einigen Talenten aus dem NLZ, glaube ich, sind wir die ersten Schritte gegangen. Aber das wird noch Zeit brauchen, bis sich das wirklich dann auch in Transfersummen irgendwie dann auch zeigt. Letztendlich ist das die eine Seite, es ist nicht verhandelbar. Wir müssen transferseitig da bei den Abgaben aus dem NLZ besser werden. Und da hast du natürlich alternative Finanzierungsmethoden. Wir versuchen schon über unsere bestehenden Partner möglicherweise noch Gelder zu akquirieren oder zukünftige Partner oder durchdenken auch andere Themen, die möglich sind. Weil eins ist klar, für uns nach dem Abstieg ist jeder Euro wichtig und entscheidend. Und ich glaube, wenn wir als VfL-Familie da zusammenhalten, und das ist unser Anspruch, dass wir da zusammenhalten, was die Partner angeht, Sponsoren angeht, aber auch das NLZ und sagen wir mal die Mannschaft, die Transferlöse erzielen muss, dann ist in der Summe, glaube ich, die Kombination ganz gut. Aber wir werden viel Arbeit reinstecken müssen. Denn bei uns zählt nach diesem Abstieg jeder Euro.
Auf den Kader an sich wollen wir natürlich später auch noch ein bisschen gucken, weil wir haben ja jetzt auch ordentlich Sportexpertise hier sitzen. Da wollen wir.
Wo seht ihr die denn?
Klären wir gleich. Ja. Aber das wollen wir uns gleich nochmal anschauen. Bleiben wir noch ein bisschen so bei diesem Finanzthema. Das wurde auch auf der Mitgliederversammlung hier angesprochen. Stichwort Investor. Das ist immer was beim VfL natürlich in den letzten Jahren irgendwie mitschwappt, weil seit der Ausgliederung ist es ja nun mal möglich. Vielleicht sagst du noch mal aus eurer Sicht was zum Thema Investor und wie ihr dieser ganzen Thematik gegenübersteht.
Investor ist ja eine alternative Finanzierungsmöglichkeit von ganz, ganz vielen. So ein klassischer Investor wird immer sehr, sehr negativ behaftet gesehen, weil es natürlich in der Bundesliga, aber auch im Ausland unheimlich schlechte Beispiele gibt. Und unser klares Ziel, und es war auch unsere Botschaft vor der Wahl, ist, dass wir auf keinen Fall zu diesen negativen Beispielen gehören wollen. Also diese grundsätzliche Haltung, dass wir uns als VfL Bochum nicht verkaufen lassen und auch wollen, die bleibt bestehen. Und ich glaube, dass wir über Till Grönemeyer jemanden haben, der Dinge einfach nochmal anders denkt, der es gewohnt ist, anders zu denken. Und wir aus dem Gremium können nur eins tun, wir können Ideengeber sein, Impulsgeber sein und vor allen Dingen mit Netzwerk dienen. Und das tun wir. Was dann am Ende dabei rumkommt, das werden wir sehen. Aber es ist nicht so, dass wir sagen, der VfB Bochum braucht unbedingt im Jahr 2026 einen klassischen Investor. Wir werden alles sehr behutsam prüfen. Aber Fakt ist auch, das habe ich gerade gesagt, zwei Bausteine, Transfererlöse und alternative Finanzierungsquellen werden in der Mischung schon notwendig sein, damit wir auch in Zukunft in der Bundesliga oder der zweiten Liga eine Rolle spielen können.
Ich würde sagen, wo du gerade Till Grönemeyer angesprochen hast, können wir vielleicht nochmal Einblick auf euch als Gremium in personeller Hinsicht werfen. Dich kennen wahrscheinlich bis auf eine ganz kleine Handvoll alle VfL-Fans. Das gilt vielleicht jetzt nicht fürs komplette Gremium. Kannst du vielleicht einmal nochmal so kurz zusammenfassen, wer ihr alles seid, wer für was steht, wer wo seine Expertise hat?
Logisch. Beginnend als echter Gentleman natürlich mit der Dame. Bettina Stratmann, unheimliche Menschenfängerin, die aus Ur-VfLerin ist, aus der Großraum, sagen wir mal, Familie Altegör kommt, die Familie Altegör zum VfL gekommen ist, die gemeinsam mit ihrem Mann über Jahre einen Logistikkonzern geführt hat. Der Mann ist mittlerweile verstorben, aber eine sehr, sehr herzliche Frau, die ein blau-weißes Herz hat, die die Menschen durch ihre Art einfach einfangen kann. Und das Thema Kommunikation, Menschen, das ist einfach, da fühlt sie sich total zu Hause und das wird primär ihr Einsatzgebiet sein. Dann haben wir, ja, Jupp Dennhagen muss ich, denke ich, mir auch nicht vorstellen. Erster Nationalspieler, der natürlicherweise von uns kooptiert wurde, auch in der konstituierenden Sitzung. Das war klar, das hatten wir angekündigt. Den ich einfach auch brauche als sportlichen Sparringspartner, weil wir immer noch ein Fußballverein sind. Und ich finde es hervorragend, wenn wir in diesem Gremium zwei ehemalige Spieler haben. Jupp und ich, er stammt aus einer ganz anderen Zeit. Ich bin noch relativ frisch raus aus dem Profifußball. Die Mischung stimmt also. Und da haben wir Dr. Christian Stenneken, Aulinger, ist ja mehr oder weniger jetzt schon Tradition, dass wir jemanden von Aulinger dabei haben. Kann über das Netzwerk von Aulinger und auch in-house dort die ganze Klaviatur von Juristik bedienen, was für uns wichtig ist. Und dann haben wir mit Till Grönemeyer jemanden, der so aus dieser Finanzierungswelt kommt, Startup-Welt kommt, der es gewohnt ist, habe ich eben schon gesagt, mal anders zu denken, neu zu denken, der eine unheimliche Frische reinbringt in seiner ganzen Art und Weise. Ja, und abgeschlossen mit Hans-Peter Füllis, den fast auch jeder kennt, seit 13, 14 Jahren mit dabei. Echter VfLer, riesen VfL-Fan und ja, hat die letzten Jahre hier geprägt und da war ja dann auch während des Wahlkampfs mehr oder weniger die klare Botschaft, dass er sich dann im Laufe der nächsten Jahre dann zurückzieht und das ist auch weiterhin der aktuelle Stand, deswegen auch nur konsequent, dass wir in der konstituierenden Sitzung den ersten Übergang, sagen wir mit diesem Vorsitz dann jetzt schon abgeschlossen haben. Aber insgesamt fühlen wir uns da total gut aufgestellt, was dieses Team angeht. Wir haben uns vor mehreren Wochen gefunden, tauschen uns nicht erst seit gestern aus, sondern die Mischung passt, glaube ich, und ist für den VfL Bochum, glaube ich, echt ein Glücksfall.
Ja, ganz interessanter Punkt noch, den du da ansprichst. Wir haben natürlich auch noch Fabian Bulle, über den wir gesprochen haben, der als Fanvertreter mit drin ist und Volker Goldmann als Vorsitzender des Wirtschaftsrates. Aber dieses Team Zukunft, das hast du jetzt gerade benannt, das sich in den letzten Monaten gefunden hat. Ihr habt im Wahlkampf natürlich viel darüber berichtet und so. Die Leute haben es wahrscheinlich schon gehört. Aber wir wollen natürlich auch trotzdem nochmal darüber sprechen, wie sich dieses Team denn genau gefunden hat. Also wann stand zum Beispiel für dich persönlich fest, dass du dich beim VfL in dieser Funktion auch wieder engagieren willst und wie sahen die Schritte danach dann aus?
Ja, letztlich, meine Perspektive als Teamsportler muss man da als Basis sehen. Und dann, als ich gesehen habe, als in einer schwierigen sportlichen Phase das Gremium in der Besetzung, wie es ursprünglich gewählt war, nicht zusammenbleiben konnte aus verschiedenen Gründen, habe ich mir schon die ersten Gedanken gemacht, dass es eventuell sinnvoll ist, mich zu engagieren. Und dass es am Ende diese Kombination geworden ist, hat viel mit diesen persönlichen Gesprächen zu tun. Ja, also Till Grönemeyer kommt aus meinem Netzwerk. Ich schätze ihn sehr. Bettina Stratmann kenne ich schon sehr, sehr lange. Ich schätze sie sehr. Und die Mischung dann hat am Ende dazu geführt, dass ich gesagt habe, das ist der richtige Weg für den VfL Bochum. Das sind Menschen, die haben ihr Herz am rechten Fleck. Vor allen Dingen haben sie ein blau-weißes Herz. Und in der Mischung sehe ich mich und in der Mischung kann ich mir eine Zusammenarbeit für die nächsten 4 Jahre vorstellen. Ausschlaggebend am Ende war dann aber das klare Bekenntnis von Hans-Peter Füllis, der gesagt hat, ich helfe nochmal beim Übergang mit. Das war wirklich dann der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das ist eine Perspektive, die dem VfL Bochum hilft. Und das war dann am Ende wirklich so das i-Tüpfelchen, wo ich gesagt habe, nach dem Abstieg helfen wir mit, den Neuanfang zu schaffen.
Ich würde noch ein anderes Thema anschneiden, was wir bisher noch nicht so hatten, und zwar das Thema Social Media. Das hast du ganz groß gespielt im Wahlkampf, aber auch danach. Also man sieht von dir fast täglich über die Kanäle irgendwelche Posts, bis viel mit den Fans in Interaktion. Ist das was ihr auf jeden Fall auch weitermachen wollt, was du weitermachen willst?
Ja, definitiv. Wie gesagt, also das hatte ich eben schon angesprochen, dass das für mich ganz natürlich ist. Wir sind der verlängerte Arm der Mitglieder, der Fans. Und das ist keine Einbahnstraße. Es geht in beide Richtungen. So, und ich glaube, das ist meine tiefe Überzeugung, die Fans und Mitglieder ein berechtigtes Interesse daran haben müssen, zu erfahren, was denn so passiert. Ohne jetzt in Details zu gehen, ohne die Zahlen nach außen zu geben, ohne jede Sitzung bei Facebook zu streamen, aber in einem gesunden Rahmen einfach darüber zu informieren, was in diesem Verein passiert. Das halte ich für wichtig und ganz natürlich im Jahr 2025. Das kann früher mal anders gewesen sein, aber meine Überzeugung ist es halt. Und dementsprechend werden wir diesen Weg behutsam auch so weitergehen. Ich weiß, dass die Presseabteilung da vielleicht auch mal nervös wird. Aber ich glaube, dass ich vertrauenswürdig genug bin, dass man das dann auch vernünftig hinbekommt.
Auf jeden Fall. Und wir haben auf jeden Fall auch gelernt, dass wenn bei uns mal jemand ausfällt, wir dich nur anrufen müssen und dann steht da Ersatz parat, der die Kanäle bestens kennt und weiß, wie man sich da bewegt.
So, Social Media Erfahrung, das hast du, das wissen wir auch. Wir kennen uns ja auch schon ein paar Jährchen. Deine Kanäle hatten wir natürlich immer im Blick, auch in den Jahren, in denen du jetzt hier nicht Anne Kastrupper warst, und haben darüber auch kommuniziert. Deshalb, ja, dich würden wir jederzeit bei uns aufnehmen.
Sehr nettes
Kompliment. Sonst für ein Praktikum auch einfach mal im Büro vorbeikommen.
Ja, ich habe ja als Praktikant angefangen. Wäre vielleicht der hervorragende Abschluss dann wieder.
Okay.
Sollen wir mal ein bisschen auf den Sport schauen, denn du hast es gesagt, wir sind immer noch ein Fußballverein und da steigt natürlich der Hauptteil unten auf dem grünen Rasen. Wir sind abgestiegen leider aus der Bundesliga nach 4 richtig tollen Jahren, aber so ein Abstieg kann ja auch Chancen ermöglichen. Und wenn wir da jetzt mal ein bisschen genauer nochmal auf den Kader schauen, wir haben es gerade schon ein bisschen angerissen, dann hat man auch den Eindruck, dass wir jetzt schon viele Spieler, viele Leute bei uns im Kader haben, die richtig darauf brennen, diese Chancen zu nutzen. Jetzt nicht nur aufgrund des Alters, weil viele natürlich irgendwie gerade aus dem Nachwuchs hochkommen, sondern auch so viele mit Perspektive und ja, die einfach Bock haben. Ist das auch so ein erster Eindruck, den du hast?
Ja, absolut. Also mir geht ja das Herz auf, wenn ich sehe, dass so viele Spieler aus dem NLZ schon so weit sind, dass die sportlich Verantwortlichen sagen, die können der Profimannschaft weiterhelfen. Also ich meine, das ist schon außergewöhnlich. Man sieht es an den Ergebnissen der U19 in der Vergangenheit, dass da echt Qualität war. Und dass jetzt die Entscheidung getroffen wird, dass die auch gleich mit in den Profikader integriert werden. Also ich meine, was Besseres kann dem VfL Bochum nicht passieren. Und nebenbei bemerkt, das habe ich eben schon mal gesagt, es ist fast alternativlos. Also die Jungs werden sich entwickeln müssen. Sie werden irgendwann eine wichtige Rolle in diesem Kader spielen müssen. Dass sich nicht alle gleichzeitig entwickeln und gleichzeitig bereit sind für die Fußball-Bundesliga, das ist auch völlig klar. Aber wir wollen als Gremium und auch gemeinsam mit den Geschäftsführern einen Rahmen schaffen, in dem sich diese Jungs entwickeln können und zeitnah dann drüben an der Kastrupper auf diesem Rasen dann eben auch Leistung bringen können. Und ich glaube, nochmal, es ist alternativlos. Und das Schöne ist, dadurch, dass die Mitglieder uns 4 Jahre das Vertrauen geschenkt haben, dass wir diesen Plan 4 Jahre lang in die Umsetzung bringen können. Und das ist unheimlich viel wert.
Da spielt natürlich auch die U21 eine wichtige Rolle, was natürlich eine super Perspektive jetzt für diese ganzen jungen Spieler auch bildet. Denn wir sind ja nicht nur mit den Profis abgestiegen, man muss ja halt auch sagen, wir sind mit der U21 aufgestiegen, das im ersten Jahr nach Wiedereinführung. Das ist ja eine richtig tolle Leistung, was Heiko Butscher und sein Team da geleistet haben. Und du weißt es ja auch persönlich, dass über so eine zweite Mannschaft, dass man sich da natürlich auch nochmal richtig gut entwickeln kann. Ne? So ein Beispiel auch Patrick Fabian, der das damals so gemacht hat. Also was ist das für eine Chance für die jungen Leute?
Ja, ich bin erstmal froh, dass diese zweite Mannschaft wieder besteht. Patrick Fabian hast du angesprochen, aber ist auch meine ganz persönliche Geschichte. Ich behaupte, ohne die Einsätze in der zweiten Mannschaft damals wäre ich nicht Profi geworden, weil diese Zwischenphase zwischen U19, Jugendfußball und Profifußball, die braucht der ein oder andere Spieler. Es gibt Spieler, die das einfach mal so überspringen können. Ja, Leon Goretzka konnte das. Aber davon gibt es halt nicht viele. Und ich glaube, dass beim VfL Bochum ganz, ganz viel Potenzial darin steckt, wenn Spieler im Profitraining sind, aber bei der U21 bei Heiko Butscher beispielsweise ihre Einsätze bekommen und dann hin und wieder von Dieter Hecking dann hier auch nochmal Einsatzminuten bekommen. Also diese Kombination, diese Mischung, die wird es am Ende machen. Und da bin ich total froh, dass es dann auch wieder Regionalliga ist. Das ist ein Niveau, wo auch ein U19-Spieler sich erstmal freischwimmen muss und freischwimmen wird. Und das ist die ideale Basis aus meiner Sicht. Da muss man wirklich sagen, du hast es eben gesagt, zweite Liga als Chance sehen, sehe ich absolut so, weil aus der Regionalliga in die zweite Liga, ein talentierter Spieler, der schafft das. Aus der Regionalliga in die Bundesliga und gleich helfen, das ist nochmal ein anderer Schritt.
Das ist ein größerer Sprung.
Genau, und deswegen würde ich das absolut als Chance begreifen für diese jungen Spieler. Und ich habe echt den Anspruch, dass da einige uns zeitnah auch schon hier in der zweiten Liga dann helfen können.
Wir freuen uns ja immer auch sehr, wenn ehemalige Spieler dann weiter beim VfL sind und Funktionen übernehmen. Jetzt haben wir dich hier sitzen. Wir haben aber zum Beispiel auch Toto Lucia, der jetzt auch im Profibereich als Co-Trainer auch ein bisschen so das Auge für genau diese jungen Leute hat. Genau der richtige Mann für so eine Stelle.
Ja, also ich glaube, da haben wir uns die Stelle für Toto Lucia wirklich gemalt. Toto ist halt ein Menschenfänger, der auf seine ganz eigene Art menschlich die Spieler irgendwie einfängt. Und nach der Historie hier an der Castorper Straße, wenn ich mir vorstelle, ich bin Jugendspieler und Toto Lucia arbeitet mir auf der einen Seite dann noch draußen auf dem Platz und nimmt mich dann in einer schwierigen Phase mal in den Arm und sagt, da gehen wir gemeinsam durch die schwierige Phase. Das ist eine Kombination, die total wertvoll ist und bin super happy, dass wir ihn mit dabei haben. Auch das Kompliment an Dieter Hecking, der das ja auch zu verantworten hat, dass man ihn mit dazu nimmt als Co-Trainer, finde ich sensationell. Und ich glaube, das ist ein absoluter Glücksfall für den VfL Bochum.
Und ich glaube, wenn Toto Lucia uns beide früher mal in den Arm genommen hätte, als er es dann später getan hat, dann wären wir vielleicht auch noch Profi geworden, aber das ist eine andere Geschichte.
Reine Spekulation, aber wir
kriegen gar nicht. Er kam zu spät für uns, schade.
Ja, schade. Und dann auch die Knieverletzung
damals. Ja, bitter. Ja. Aber vielleicht nochmal auf unseren Kader. Ich meine, du warst wirklich sehr lange als Profi unterwegs. So aus deiner Erfahrung, was ist das Wichtigste, was der Kern, was ein Fußball-Profi-Kader braucht, um erfolgreich zu sein?
Mischung. Die Mischung aus erfahrenen Spielern, die dieses Geschäft kennen, die in der ersten und zweiten Liga schon mal was erlebt haben. Und jungen, ambitionierten Spielern, die weiter wollen in ihrer Karriere. Am Ende geht alles über Motivation. Und die Motivation bei relativ erfahrenen Spielern, da blicke ich auch so auf meine Karriere, am Ende der Karriere machst du dir vor allen Dingen Gedanken darüber, wie schaffe ich es, ein vernünftiges Ende meiner Karriere hinzubekommen. Das geht über sportlichen Erfolg. Du musst es irgendwie hinbekommen, dass du über einen sportlichen Erfolg irgendwann sagen kannst, hey, jetzt trete ich ab. Motivationsfaktor. Und bei den Jungen ist es, die wollen weiterkommen. Die wollen den nächsten Schritt gehen. Die wollen Karriere machen. Und diese Mischung, die macht es am Ende. Und das wird auch unsere Herausforderung sein, in den nächsten Wochen da im Kader eine Mischung herzustellen, die dann am Ende umgemünzt wird in Ergebnisse.
Wir haben es gesagt, du hast ganz viel Erfahrung in den letzten eineinhalb Jahren im Profisport gesammelt. Wir haben jetzt schon viel über Talentförderung gesprochen und ja, da ist immer so das Paradebeispiel der SC Freiburg, der seine Talente schon seit so vielen Jahren irgendwie in den Profibereich bekommt und die dann auch wichtige Stützen sind. Ist sowas zu kopieren oder kann man das nicht eins zu eins machen, sondern muss eher seinen eigenen Weg finden? Wie sind so deine Blicke? Ich meine, du hast natürlich auch mehrere Vereine kennengelernt, du kennst die Bundesliga, zweite Liga. Wie sieht's aus? Wie macht man das?
Eins zu eins kopieren lässt sich überhaupt gar nichts. Ja, aber es lohnt sich, nach links und rechts zu schauen und sich Gedanken darüber zu machen, wo sind denn Bausteine bei anderen Clubs, die positiv sind und die sich übertragen lassen auf unseren Fall. Nicht alles beim SC Freiburg kann mit uns mittlerweile verglichen werden, auch beim FC Augsburg nicht, beim ersten FC Union Berlin, den ich ja sehr gut kenne, auch nicht, weil dann jetzt eine ganz andere Entwicklung in den letzten Jahren nochmal passiert ist. Aber es gibt gewisse Bausteine, gerade auch so in der Jugendarbeit und im Vertrauen bei der Einbindung von jungen Spielern in den Profikader, die man durchaus übernehmen kann, wo man sagen kann, hey, das ist etwas, das setzen wir um. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe, nach links und rechts zu schauen um nochmal Ideen zu bekommen, wie könnte man es machen? Wo sind Hebel, die wir noch in Bewegung setzen können? Was haben wir schon gut gemacht? Was ist vielleicht weniger gut? Da einfach ständig den Anspruch zu haben, besser zu werden. Und das in jeder Abteilung, also in der Lizenzspielabteilung, im NLZ, auf Ebene der Geschäftsstelle, den Anspruch zu haben, besser zu werden.
Verschiedene Abteilungen hast du angesprochen. Wir wollen natürlich eine nicht vergessen. Das ist unsere Frauenabteilung.
Ja.
Du bist ja auch immer sehr interessiert am Frauenfußball gewesen, hast das alles verfolgt, auch die ganzen Entwicklungen. Auch da hat der VfL in den letzten Jahren ja schon sehr, sehr große Erfolge feiern können. Wie geht's da weiter? Wie bist du mit der Abteilung schon im Austausch?
Ja, ich habe mich schon mit Annike Kran, die ich ja schon jahrelang kenne, schon verabredet zum Austausch. Ich freue mich, wenn sie dann jetzt wieder da ist. Sie ist aktuell nicht hier. Wenn wir uns dann austauschen. Aber ich habe es vor einigen Wochen schon mal gesagt. Das Schöne ist, dass wir jetzt beide ersten Mannschaften in der zweiten Liga haben. Dann kann man auch für beide das gleiche Ziel formulieren.
Sehr schön,
ja. Irgendwann erstklassig zu sein. Und dann nehme ich eindeutig unsere Profi-Herrenmannschaft, aber auch die Frauenmannschaft unter dieses Ziel. Und ich glaube, dass uns allen daran gelegen ist, dass man mit beiden Mannschaften so hoch wie möglich spielt. Und es war auch ein Thema bei der Mitgliederversammlung. Bei den Frauen ist einfach strukturell auch noch viel Luft nach oben. Ja, und da müssen wir versuchen, in unserem Rahmen bestmöglich aufzuholen. Ich beobachte auch die Entwicklung bei anderen Clubs, wie das in der Frauenabteilung vorangeht. Und da haben wir mitunter auch nachzuziehen, auch wenn das Geld kostet.
Ja, das ist eine rasante Entwicklung, die da irgendwie vollzogen wird. Ne? Jetzt Bundesliga-Aufstockung und ja, den Verein, den du genannt hast, Union Berlin ist da auch sehr, sehr, sehr aktiv, was den Bereich betrifft. Und das ist ja auch gut so und schön, dass sich das alles so entwickelt.
Absolut. Also ich meine, ich habe selber zwei Töchter. Eine davon ist schon fußballbegeistert, die andere ist noch zu klein. Also ich habe auch ein persönliches Interesse daran, dass die Welt einfach wächst, dass Frauen und Mädchen die Gelegenheit bekommen, diesen Sport auch eben sehr professionell auszuüben. Wird nicht für jedes Mädchen reichen zum Profi. Aber dass die Rahmenbedingungen da sind, ich glaube, da ist uns allen dran gelegen.
Auf jeden Fall. Ich würde sagen, das ist jetzt ein guter Punkt, um unter den ersten Teilen einen Strich zu machen. Keine Sorge, der zweite wird wahrscheinlich ein bisschen kürzer, aber ich drücke hier mal eben auf unser Knöpfchen.
Trikottausch.
Wir vollziehen den Trikottausch und das bedeutet bei uns, die treuen VfL-Fans, die uns schon früher mal gehört haben, die wissen, was kommt. Wir gehen ein bisschen auf die persönlichere Ebene. Wir haben viel jetzt über unsere Arbeit an der Kastropper Straße geredet, wollen jetzt aber auch nochmal ein bisschen von dir Persönliches erfahren. Und natürlich müssen wir aber auch nochmal zurückschauen auf den Klassenerhalt vor etwas mehr als einem Jahr. Und das, was danach gekommen ist, wie war so dein Jahr? Nimm uns einfach mal vielleicht in Kurzform mit, was seitdem passiert ist und warum du dann
ja. Ja, eigentlich eine verrückte Geschichte. Ne? Ein Jahr danach zurück bei meinem Club. Letztendlich ist es so, dass ich bewusst die Entscheidung getroffen habe, nach meiner Karriere überhaupt nichts im Fußball zu machen. Bis vor wenigen Monaten habe ich auch dran geglaubt, dass ich das durchziehen kann. Bewusst weg vom Fußball, rein in die freie Wirtschaft, habe viel Beratung gemacht über mein Unternehmen, was Teamentwicklung, Führungskräfteentwicklung angeht. Das ist halt ein Bereich, den ich über mein Studium Wirtschaftspsychologie gelebt habe letztendlich, worauf ich mich vorbereitet habe ursprünglich mal. Und ich hatte wirklich den Gedanken, dass das mehrere Jahre so geht, bevor ich mich irgendwann mal wieder dem Fußball widme, wenn dann überhaupt. Und dadurch, dass die Situation so eingetreten ist, wie sie jetzt eingetreten ist, durch die Splittung im Gremium, die Neuwahl und aber auch den Abstieg, müsst ihr euch in meine Lage versetzen, als Ur-VfLer juckt's dann doch mitzuhelfen. Und da habe ich intensive Gespräche mit meiner Frau geführt, was das denn bedeutet für uns als Familie, weil es ein Zeitaufwand ist. Aber letztendlich waren meine Argumente stärker und ich habe mich durchgesetzt. Und das ist der Grund, warum ich heute nach diesem Vertrauensvorschuss der Mitglieder hier heute sitze als Vorstandsvorsitzender unter 40, ein Jahr nach dem Karriereende. Das ist außergewöhnlich. Begreife ich auch noch nicht so ganz, aber ich fühle mich total wohl in dieser Rolle. Also ich habe gestern noch zu meiner Familie gesagt, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich genau da gelandet bin, wo ich hingehöre. Und da bin ich total glücklich drüber und kann nur nochmal Danke sagen für das Vertrauen der Mitglieder.
Ja, guck mal, da kann ich einen kleinen Einblick in unser Büro geben. Wir sitzen mit unserer Abteilung zu viert drüben im Büro und wir haben eigentlich immer gesagt, ja, der Andi Luthe, der wird auf jeden Fall hier in irgendeiner Funktion zurückkehren. Dass es jetzt wirklich so schnell ging, okay, hätten wir jetzt vielleicht auch nicht mitgerechnet, aber wir waren uns da ziemlich sicher, dass wir uns hier wiedersehen werden.
Siehst du? Ich war mir da gar nicht so sicher, muss ich ehrlicherweise sagen, aber gut. Die Situation ist so, wie sie ist und ich glaube, in schwierigen Phasen muss es einfach Menschen geben, die sich dann einen Ruck geben und mithelfen. Und da haben wir glücklicherweise rund um den VfL einige, denn dieses Zweitligaszenario, der Abstieg, der wird Konsequenzen haben. Wir werden echt Herausforderungen haben. Und da bin ich froh, dass wir genügend Menschen rund um diesen Club haben, die bereit sind, damit zu helfen.
Deine Verbundenheit zum VfL, die ist klar. Du hast gerade schon über deinen allerersten Stadionbesuch hier gesprochen. Du bist durch die Jugendmannschaften beim VfL gegangen, hast den Sprung nach oben geschafft. Und, was du gerade auch schon mal erwähnt hast, du hast auch mal ein Praktikum hier drüben gemacht. In der IT-Abteilung war das, glaube ich, ne?
Richtig. Wie kam es denn dazu? Ja, ich bin ja einen etwas anderen Weg gegangen als meine Profikollegen. Ich war jetzt nicht so das ganz große Talent, als ich in der zweiten Mannschaft hier gespielt habe. Ja, muss ich ehrlicherweise sagen. Und war dann nach meiner Ausbildung im IT-Bereich dann schon an der Uni, habe medizinische Informatik studiert und dachte mir, ist doch eigentlich ganz gut, kannst du dein Studium ein bisschen finanzieren über die zweite Mannschaft des VfL. Und wenn du schon hier bist, dann kannst du eigentlich auch ein bisschen praktische Erfahrung sammeln. Dementsprechend habe ich dann quasi bei Andrea Bellenbaum, die leider verstorben ist, mein Praktikum gemacht, nach den Trainingseinheiten oder vor den Trainingseinheiten, gerade so Netzwerkpflege und so weiter gemacht habe wie beim VfL. Also wirklich, das war halt meine Welt früher. War in Dortmund an der FH für medizinische Informatik. Ja, und dann spielt das Leben doch manchmal anders und du rutschst über einen lustigen Zufall doch noch in die Bundesliga und dann hat sich mein ganzes Leben dann nochmal verändert. Und dementsprechend bin ich jetzt weiter weg von der IT-Branche, habe nicht mehr ganz so viel damit zu tun, bin aber für die Erfahrung damals total dankbar, weil ich die Geschäftsstelle vom Innersten kenne. Und ganz, ganz viele, die damals mit mir da waren, sind heute noch da.
Wie viele waren damals überhaupt da?
Also ja, die Geschäftsstelle war etwas kleiner. Etwas kleiner, aber trotzdem sind immer noch ganz, ganz viele Gesichter da, die auch schon damals da waren. Und das hilft mir natürlich. Ja, ich bin jetzt in anderer Rolle da, aber wenn ich durch die Geschäftsstelle laufe, sind eben noch ganz, ganz viele bekannte Gesichter, die mich noch als Praktikant kennen.
Tja, und jetzt ist es andersrum. Jetzt bist du der Chef. Und kannst sagen, wie es läuft.
Gut, aber IT-mäßig nicht mehr ganz so auf der Höhe wie vielleicht damals. Das heißt, wenn irgendwas nicht funktioniert mit dem Laptop, dann melden wir
uns. Ruf mich bitte nicht an, denn man muss ja auch eins sagen. Die Welt der Informationstechnik ist noch schnelllebiger als das Profigeschäft. Und das mag man sich fast nicht vorstellen. Ja, aber wenn du ein Jahr im Bereich der Informationstechnik nicht auf der Höhe bist, dann hast du verloren.
Ja, okay, wir haben ja auch dafür Fachpersonal, dann melden wir uns.
Ganz genau, aber vollstes Vertrauen, ruft mich bitte nicht an.
Okay, alles klar. Ist notiert. Du warst ja aber auch sowieso immer auch neben dem Platz und außerhalb der Trainingseinheiten, außerhalb der Spiele engagiert und hattest auch viele andere Sachen im Blick. Zum Beispiel gibt es deine Initiative In Safe Hands. Wie wichtig war es dir auch immer so über den Tellerrand Fußballprofi zu schauen?
Ja, ich habe es relativ früh als enormes Privileg gesehen, mich in diesem Bereich engagieren zu können. So dieses ganze Profitum, die Fußball-Bubble, die ist ja schon sehr eigenartig. Ich habe es gesagt, ich war eigentlich auf einem anderen Weg unterwegs, also so akademische Ausbildung Richtung IT. Wenn du dann aber doch Profi wirst, und damals waren wir noch in der Bundesliga, dann merkst du ja relativ schnell, dass das so eine kleine Parallelwelt ist. Und ich habe mir immer geschworen, wenn ich es in dem Bereich zu etwas bringe, dann versuche ich alles, um außerhalb des Sports irgendwie noch einen gesellschaftlichen Mehrwert zu erzeugen. Und das haben wir 2015 dann mit Inside Fans, mit Jonas Ermes habe ich es gegründet, dann auch gemacht. Und daraus ist eine gewachsene Organisation geworden, die unheimlich viel leistet, ganz, ganz viele Kinder erreicht über unsere Projekte. Und ich bin da sehr stolz drauf, was aus so einer kleinen Idee 2015 dann wirklich am Ende auch geworden ist. Hat aber vor allen Dingen auch mit den Menschen zu tun, die für diese Organisation arbeiten. Ganz, ganz viele Mitarbeiter, also guter zweistelliger Mitarbeiterstamm, die unglaublich gute Arbeit machen. Und gibt mir natürlich auch die Freiheit, meine ganzen anderen Projekte so zu machen, denn ich bin, das ist eine Eigenart von mir, wenn ich etwas gefunden habe, wofür ich wirklich brenne, dann bin ich zu 100% drin und dann wird es auch schwer, mich mit anderem abzulenken. Also es ist wirklich schwierig. Ich habe zum Beispiel kein Problem damit, mir 1500 Seiten der ehemaligen Sitzungsunterlagen des VfL Bochum durchzulesen. Wenn ich was gefunden habe, was mir Spaß macht, dann bringt man mich so schnell nicht mehr davon ab.
Okay, gerade schon gesagt, Studium der Wirtschaftspsychologie und auch so natürlich schon auch andere Pläne immer während der Karriere gehabt. Heute, wie sieht so eine Arbeitswoche von Andreas Luther aus? Jetzt ganz unabhängig hier vom VfL und die Sachen, die du jetzt gerade hier zu tun hast. Wie sieht so eine Arbeitswoche aus?
Ja, letztendlich habe ich meiner Familie nach dem Karriereende das Versprechen gegeben, dass ich nur 2 bis 3 Tage die Woche was mache und den Rest blocke für meine Familie. Denn man muss einordnen, ich habe 2 ganz, ganz kleine Kinder, die in den letzten Jahren sehr große Abstriche machen mussten. Ich hatte verschiedene Wohnorte, Berlin, Augsburg, Bochum, Kaiserslautern, so eine halbe Deutschland-Tour. Und gerade die Große hat natürlich drunter gelitten, dass ich selten da war. Und deswegen war dieses Versprechen zu geben, 2, 3 Tage die Woche was zu machen, vielmehr auch nicht wirklich schwer. Und dementsprechend versuche ich meine Termine, was Beratung anbetrifft. Also ich habe Projekte mit Wirtschaftsunternehmen, was Beratung anbetrifft, halte Vorträge, versuche es aber wirklich so zu planen, dass ich maximal 3 Tage die Woche da wirklich in dem Bereich auch arbeite. Und versuch's einfach zu strecken. Das Schöne ist ja, wenn du selbstständig bist, kannst du deine Termine selber machen. Zum ersten Mal in meinem Leben. Bislang wurden mir die Termine, die Trainingstermine immer vorgegeben. Und zum ersten Mal in meinem Leben kann ich selber entscheiden, wann ich was mache. Und es hat sich total befreiend angefühlt und ich fühle mich da total gut aufgehoben. Der Umstand, dass ich aber eben nicht 5, 6 Tage die Woche eingebunden bin, gibt mir halt auch die Freiheit, für den VfL mein Engagement zu leben. Und dementsprechend musste meine Familie da dann Abstriche machen, weil zu den 2, 3 Tagen Arbeiten kommen dann noch 7 Tage die Woche VfL.
Das ist natürlich auch eine Vollzeitaufgabe, klar. Wie wird das sein für dich persönlich in Zukunft so mit Präsenz hier in Bochum und auch bei den Spielen der Profis und so? Hast du dir das schon zurechtgelegt?
Ja, klar. Also letztendlich ist auch die Absprache zwischen uns im Gremium klar. Es gibt gewisse repräsentative Aufgaben, die hat man einfach hier vor Ort auch zu erfüllen. Um die Heimspiele ist fast jeder da. Also ich werde nicht bei jedem Heimspiel gebraucht. Aber mein Anspruch ist ganz klar, dass ich bei jedem Auswärtsspiel da bin. Dass wir uns als VfL Bochum bei den Auswärtsspielen, bei den Vertretern der gegnerischen Clubs vernünftig repräsentieren. Dass man ein Netzwerk schafft zwischen den Menschen vor Ort und uns. Dass man eine gewisse Basis hat einfach. Das ist mein Anspruch. Und zu den repräsentativen Terminen hier vor Ort natürlich auch. Also ich liebe meine Bahncard, ja, bin ein großer Fan, allerdings auch nur ohne Umsteigen. Ja, also die nutze ich ganz, ganz fleißig und zum Glück gibt es eine hervorragende Verbindung zwischen Augsburg und Bochum. In guten 4 Stunden kann man diese Strecke mit dem ICE fahren, was du mit dem Auto und auch mit dem Flieger niemals erreichen wirst.
Da freut sich unsere CSR-Abteilung auf jeden Fall.
Das stimmt. Und hier stehst ja mit dem Auto schon 4 Stunden auf der A40 von Essen bis hierhin. Ja, ist gut. Das hört sich doch top an. Dann werden wir uns doch des Öfteren sehen. Darauf freuen wir uns.
Ja, ich freue mich auch.
Sehr schön.
Wir müssen ein bisschen auf die Uhr schauen hier, ne?
Ja, die Nachspielzeit ist schon ein bisschen dran. Deswegen würde ich jetzt nochmal hier auf unseren Knopf drücken.
Ja, ist heute schon Weihnachten.
Erkannt, wer das ist?
Das kann nur der Herr Gamboa sein.
Das ist vollkommen richtig.
3 Bier, 3 Punkte.
So, hoffentlich wird dieser Spruch in der kommenden Saison ganz, ganz oft gebraucht.
Da machen wir mit, ja.
Von mir aus, kein Problem. Ist heute schon Weihnachten, war die Frage vom Gambo. Und für uns beide, Daniel, ist heute gefühlt schon Weihnachten. Nicht nur, weil wir Andi als Gast haben, sondern weil Andi als Gast auch noch etwas mitgebracht hat.
Ja, das Tolle ist ja, wenn man so einen Podcast plant und das machen wir so unter uns, dann kann man ja auch die Kategorien selbst festlegen. Und da haben wir uns einfach überlegt, ja, wenn wir schon einen Gast hier haben, dann soll der uns gefälligst auch was mitbringen.
Klar, logisch. Ja.
Und das hast du getan.
Das habe ich getan, ja.
Genau, am besten, da wir filmen ja mit, aber viele werden uns auch nur zuhören, deswegen mit Audiodeskription.
Muss ich beschreiben, was ich hier in meiner Hand halte. Gerne. Ein wunderschönen Hut, der mir nebenbei bemerkt unglaublich gut steht und den ich zu allerletzt im Bermuda-Dreieck getragen habe, nachdem wir in Düsseldorf das Wunder geschafft haben und gibt es wundervolle Bilder, wie ich mit diesem Hut aussehe.
Das werden wir irgendwie reinschneiden.
Ja, definitiv nichts für die nächsten Präsidiumssitzungen. Aber das ist der Hut, den ich euch mitgebracht habe. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Ich hoffe, dass ich euch das ein oder andere Mal sehe, vielleicht im Trainingslager. Wir werden es sehen.
Ja,
ist auf jeden Fall ein Hut mit Geschichte und da ist heute schon Weihnachten.
Ja, herrlich. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Guck mal, wir können uns an die Bilder nicht mehr ganz so gut erinnern. Das liegt aber nicht an dir. Das lag eher an uns und an der
am Theke, Tag an sich.
Dort. Ja, genau.
Oder an der Nacht.
Das nimmt gerne einen schönen Platz bei uns ein.
Danke. Genau, also man kann natürlich auch gerne an dieser Stelle nochmal sagen, es gibt noch die alten Folgen. Vielleicht sind davon ein, zwei Dinge schon verjährt wieder, die da gesagt wurden, aber ist ja eigentlich auch egal, kann man trotzdem gerne nochmal reinhören. Und da wird natürlich auch verraten, was die anderen Gäste uns damals so mitgebracht haben.
Genau, wir haben alles gesammelt, bei uns kommt ja nichts weg.
So ist es. Ja. Ich glaube, das war's. Wir sind knappe 5 Minuten drüber, aber das ist heutzutage ja schon eigentlich ziemlich normal.
5 Minuten Nachspielzeit, das geht klar. Ja. Ich habe noch ein kleines berühmtes Gedicht hier für den Abschluss stehen. Und zwar: Für die Zukunft alles Gute. Vielen Dank, Andreas Lute.
Zum Ende unserer Folge schwindet das Niveau, aber
ja, gut. Also abschalten jetzt.
Ja. Das machen wir. Andi, vielen Dank, dass du da warst.
Danke sehr.
Dir alles Gute. Wir sehen uns häufiger jetzt. Wir freuen uns drauf.
Ich freue mich auch.
Und dir und deinem Team, dem Gremium, wünschen wir ein gutes Händchen bei allem, was kommt.
Packen wir es gemeinsam an.
So ist es. Dankeschön.
Danke, Andi.
Ciao.